Und alle in Deutschland-Trikot unterwegs, war echt eine klasse Stimmung. Und dann wird es natürlich auch besonders kuschelig, wenn dann 5 Tore hintereinander fallen in einem Spiel, wo bei jedem trotzdem richtig ausgelassen gefeiert worden ist. War auf jeden Fall ein richtig guter EM-Auftakt, mit einer klasse Stimmung. Und ich glaube, das bringt auch definitiv in Hamburg und auf dem Public Viewing in Heiligengeistfeld eine Menge Euphorie mit rein.
Das war Basti, einer meiner ältesten Freunde. Er hat sich mit Freunden das erste Deutschlandspiel auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg angeschaut.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien.
In dieser Folge geht es um das Thema Sicherheit. Nach vereinzelten Übergriffen haben wir uns die Frage gestellt, wie sicher fühlen sich Besucherinnen und Besucher auf dem Fanfest in Hamburg? Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sehr profitiert eigentlich der Tourismus im Norden von einer Europameisterschaft? Wir haben darüber mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Andreas Tetzen aus Lütjenburg, gesprochen, aber auch mit dem Organisator des Fanfestes in Hamburg, Uwe Bergmann, und mit Vizekanzler Robert Habeck. Hören wir mal rein.
Also ich hatte ein Gespräch mit der deutschen Tourismuswirtschaft und die hatten nun wirklich ganz, ganz schwierige Jahre wegen Corona, hoffen aber jetzt schon auf ein Rekordjahr. Es zieht gerade richtig an. Die Übernachtungen, die Buchungen, auch die Belegungen in den Hotels, die sind richtig stark. Und wenn jetzt noch die EM dazukommt und das gut läuft und halb Europa hier in Deutschland ist, übernachtet, essen geht und auch mal einen Euro lässt, dann kann das natürlich einen ökonomischen Effekt haben. Darauf setzen die sehr stark und ich würde mich ehrlicherweise dem nicht verwehren, wenn das so käme.
Einige Wochen vor der EM habe ich mich mit Andreas Tetzen getroffen. Der ist schleswig-holsteinischer Vizepräsident und Vorsitzender der Fachgruppe Tourismus im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Mit seiner Familie betreibt er zudem in Lütjenburg das Hotel und Restaurant Lütjeburg und hat mir erklärt, welche Erwartungen er an diese Heim-EM hat.
Also erstmal aus gastronomischer Sicht natürlich hoffen wir, dass es wieder ein Sommermärchen wird, so wie in der Vergangenheit auch. Und wir hoffen natürlich auch, dass der ein oder andere Fußballbegeisterte sich nach Schleswig-Holstein bewegt. Und auch, wir sind ja grenzen direkt an Hamburg an. Mit Sicherheit wird der ein oder andere Hotelier davon direkt profitieren. Aber wir hoffen natürlich auch, dass der ein oder andere Niederländer, Kroate, Türke oder wer auch immer nach Hamburg kommt, sagt, Mensch, das schöne Schleswig-Holstein, von dem habe ich gehört, das will ich mir jetzt, wenn ich schon mal hier bin, nochmal angucken. Wir freuen uns über den, der sagt, ich möchte in diesem schönen Land Urlaub machen. Wir freuen uns aber auch auf denjenigen, der mit Familie, Freunden oder auch alleine kommt und sagt, jawohl, ich will mir mal Schleswig-Holstein angucken. Oder ich will einfach nur mal essen gehen und die schöne Ost- oder Nordsee genießen. Die Hotellerie an der Westküste als auch an der Ostküste hat eine gute Vorbuchungslage. Wir haben ein Problem im schleswig-holsteinischen Binnenland, weil noch nicht alle erkannt haben, dass wir auch ein tolles Binnenland haben in der Hotellerie.
Statistische Auswertungen belegen, dass Schleswig-Holstein als Urlaubsland im bundesweiten Vergleich nach wie vor sehr gut dasteht. 9,3 Millionen Gäste und 38 Millionen Übernachtungen im Jahr 2023 bedeuten das beste Ergebnis seit Jahren. Dass die Urlaubsreise trotz Krisen, Kriege, Zukunftssorgen weiter einen hohen Stellenwert bei den Menschen hat, dafür hat Andreas Tetzen eine ganz einfache Erklärung.
Ja, ich denke mal, das ist vielleicht auch hoffentlich ein Stück Flucht aus dem Alltag, weil wenn wir uns heute die Nachrichten, die Medien anschauen, wir haben leider ja durch Kriege, durch Katastrophen viel, viel Negatives und das ist auch ein Stück Flucht, glaube ich, aus dem Alltag und da müssen wir als Gastronomie und Hotellerie in Schleswig-Holstein dafür sorgen, dass das auch ein Stück weit so bleibt und dass man einfach mal ein Stück weit den Urlaub genießen kann, weil die Alltagssorgen kommen schnell genug zurück.
Flucht aus dem Alltag ist ein gutes Stichwort. Der Fußball bietet diese Möglichkeit ebenfalls und verbindet Menschen. Vor allem durch das Public Viewing, das seit der WM 2006 eine ganz neue Qualität hat. Wir haben uns mit Uwe Bergmann getroffen, der auch in diesem Jahr in Hamburg auf dem Heiligengeistfeld das Fanfest organisiert. Ganz spannend war sein Einblick zurück zu den Anfängen des Public Viewings. Hören wir mal rein.
2004 zur Europameisterschaft gab es ein Public Viewing in Hamburg. Das hat stattgefunden auf der Moorweide. Und die hat ihrem Namen eine Ehre getan. Es hat nämlich wahnsinnig geregnet und die Leute standen bis zum Knöchel im Matsch. Und dann ist Deutschland, glaube ich, auch gleich nach der Vorrunde ausgeschieden. Ich glaube, gegen Kroatien. Es war also ein Desaster. Es war furchtbar. Dann zogen randalierende, enttäuschte Fußballfans durch die Innenstadt. Und mit diesem Eindruck ist man 2006 in diese Veranstaltung gestartet. Die Polizei war total nervös und dachte irgendwie, jetzt geht alles, die ganze Stadt in Schutt und Asche. Und das Gegenteil war der Fall.
Inzwischen ist ein echtes Mega-Event aus dem Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg geworden. 1200 Menschen aus den unterschiedlichsten Gewerken haben sich um den Aufbau der rund 65.000 Quadratmeter großen Eventfläche gekümmert, die in zwei Teilbereichen aufgeteilt ist, wie Bergmann erklärt.
Das ganze Ding heißt ja Fanzone mit Public Viewing. So, also das heißt nicht, hat nicht eine Nomenklatur, sondern zwei. Das hat mit UEFA-Regularien zu tun, das will ich gar nicht erklären. Aber es ist in der Tat so, dass die Fanzone eine Fläche von 11.000 Quadratmetern hat und für 10.000 Menschen Platz bietet. Und in dieser Fanzone ist also eine Bühne enthalten, sind drei Screens enthalten mit unterschiedlicher Ausrichtung, ein Riesenrad, internationale Gastronomie, Aufenthaltsqualität, eine Plaza, das ist so ein Stufenpodest, wo man sich hinsetzen kann und ein bisschen gucken kann. Wir haben ein Fan-Pavillon, das ist also ein großes Konstrukt, das wir extra konstruiert und gebaut haben, als so der Meeting-Point für die Fans, wo man noch mal ein bisschen über Fußball diskutiert und zusammen feiert. Wir haben einen tollen Aktionsbereich mit ganz vielen verschiedenen Modulen, wo ich also Fußball aktiv werden kann. Ich habe einen Street-Soccer-Court, also in der Veranstaltungsfläche. Und was wir dann noch haben, neben einem Beach-Bereich, den wir auch noch haben, so ein bisschen chillen und, na, grillen nicht, aber chillen und sich gut aufhalten. Wir haben eine Arena. Das ist etwas, das gibt es in Deutschland nur in Hamburg. Eine Fußballarena, auch mit einem Street-Soccer-Court in der Mitte, rechts und links Tribünen für knapp 900 Zuschauende. Und dort werden Turniere veranstaltet für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Und das ist eben auch unser Bestreben, dass wir sagen oder zum Ziel haben, dass nicht so der Mainstream abgefischt wird. So alle normalen, so diese lebensaktive Zielgruppe, die also jede Party mitnimmt, die sollen auch kommen, aber wir wollen auch andere Zielgruppen ansprechen. Wir wollen zeigen, wir sind wirklich offen, eine offene Gesellschaft, und dann haben wir Fußballturniere für die queere Community. Wir haben Handicap-Fußballturniere für Blinde und wir haben Gehfußball, wir haben die Homeless-WM, es gibt also eine EM für Nicht-Sesshafte, die wird hier finalisiert, und so haben wir verschiedene Zielgruppen, die also hier ihre Turniere durchführen und insofern also auch noch einen zusätzlichen Beitrag leisten, um auch, sag mal, so die Breite unserer Gesellschaft darstellen sollen. Das Ganze ist versehen mit Konzepten unterschiedlicher Art. Also wir haben ein Awareness-Konzept. Wir achten auf unsere Besuchenden. Wenn irgendjemand belästigt wird, dann haben wir speziell ausgebildete Leute, die Leute dann schützen. Wir haben Safer Spaces, also extra Räume geschaffen für Leute, die irgendwas verarbeiten müssen. Wir haben natürlich ein Nachhaltigkeitskonzept bis in die Zehenspitzen. Also hier gibt es nur Mehrweg, Mülltrennung und Vermeidung, also aber auch in den Materialien, die wir verwenden. Also hier gibt es kein PVC mehr in den Bannern etc. pp. Das ist durchdekliniert wirklich in alle Bereiche, und das ist auch wichtig so. Also insofern haben wir uns mit ganz vielen Seitenthemen beschäftigt, die nachher ein großes und ganzes ist und auch der Verantwortung gerecht werden sollen, die wir uns begeben mit der Durchführung einer solchen Veranstaltung.
Das Public Viewing bietet rund 40.000 Menschen die Möglichkeit, gemeinsam die Spiele zu verfolgen. Und es spricht dabei ein ganz anderes Klientel als den Stadionbesucher an.
Ja, also das Publikum des Public Viewings ist ein ganz anderes im Verhältnis zu dem Publikum in Fußballstadien. Also was wir nicht haben, sind diese fanatischen Fans. Noch denen habe ich auch gar keine Sehnsucht, wenn ich ehrlich bin. Für mich hat diese Veranstaltung eher eine weibliche Attitüde. Das ist also mit Nationalfarben geschminkt, ein grinsendes Gesicht. Und das also ein bisschen mit einer Leichtigkeit in diese Veranstaltung angeht, Freude, Spaß hat. Und selbst bei Niederlagen einem das nicht so komplett aus der Bahn wirft, das kann man auch verarbeiten. Schöner ist natürlich ein schöner Sieg, aber es hat, wie gesagt, eine ganz freudvolle, vereinende Komponente. Und vereint wollen wir das auch sehen in die unterschiedlichen Ethnien, die in Hamburg und Hamburg herumleben. Also wir wollen auch der türkischen Community dies hier als ihren Homespot geben, wenn die türkische Nationalmannschaft spielt. Genauso die polnische Nationalmannschaft oder die ukrainische und welche auch immer. Die Menschen, die hier sind und leben, sollen das als ihren Spot begreifen, wo sie diese Spiele gemeinsam gucken können. Aber wir sind ja auch für alle Bewohnerinnen und Bewohner da und wollen ja eben auch in offener, willkommener Art und Weise unter dem Motto United by Football. Das ist also das Credo, unter dem das ganze Event steht. Und das wollen wir eben auch leben. Und das hat mich 2006 auch so begeistert. Für mich war das ein Festival der Liebe. Und das war eine fantastische Stimmung. Und das hat ja auch, diese Energie ist ja in die Welt getragen worden und hat das Bild der Deutschen in der Welt verändert. Also Fußball hat eine wahnsinnige Kraft auch.
Die Stadt Hamburg lässt sich das eine Menge kosten. Als Veranstalter hat die Bergmann-Gruppe Zuschüsse für die Fanzone in Höhe von 2,3 Millionen Euro und für das Public Viewing 1,15 Millionen Euro erhalten.
Und wie die Mittel verwendet werden, ist gebunden an das Konzept, was wir eingereicht haben. Das wird also alles geprüft und sehr eng begleitet. Das ist auch richtig so. Also ich kriege da nicht eine Summe überwiesen, dann kann ich mal machen, was ich da will. Nein, überhaupt nicht, sondern wie überhaupt die ganze Planung dieser Veranstaltung sehr eng mit den zuständigen Behörden umgesetzt wurde. Gerade was Sicherheit angeht. Ne? Und diese ganzen sonstigen Faktoren, Nachhaltigkeit mit der Bukea, Awareness, mit dem sozialen Bereich. Also die unterschiedlichsten zuständigen Behörden haben eingewirkt. Und so ist das Ganze nachher auch in einer gemeinschaftlichen Aktion zu sehen. Das gebührt nicht irgendeiner Institution oder einer Person oder einer Firma oder einer Behörde. Es ist das Zusammenwirken von ganz viel Energie, die nachher hoffentlich ein berauschendes, glückseliges Ereignis entstehen lässt.
Klar ist, dass der wirtschaftliche Erfolg abhängig ist vom sportlichen Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Uwe Bergmann hat sich zwar keine Zahlen entlocken lassen, aber zumindest verraten, dass es schon einen Viertelfinaleinzug braucht, damit sich das Ganze rechnet. Denn der Eintritt ist kostenlos.
Also das ist natürlich ein Credo, eine ganz niedrige Schwelle in der Hinsicht. Eintritt ist kostenlos, aber der Zugang ist natürlich kontrolliert. Wir wollen sicher sein. Das müssen wir auch unseren Besuchern vermitteln, und zwar belastbar. Aus meiner Sicht gibt es wohl keine sicherere Möglichkeit, gemeinschaftlich Fußball zu gucken während der Euro, als hier bei uns auf der Fanzone und dem Public Viewing. Jeder Besuchende wird abgetastet, also kontrolliert reingelassen. Man darf nur Rucksack oder was weiß ich mitnehmen, alles was kleiner als A3 ist im Format. Größere Dinge müssen dann draußen in einem Zelt abgegeben werden, was dafür vorhanden ist. Und dann wird natürlich da reingeguckt und es sind die üblichen Dinge verboten. Alles, was eine Waffe sein könnte, Sprays und Stöcke über 1,50 Länge, also Flaggen, Nationalflaggen nur bis 1,50 inklusive Stock. Sonst wird es dann irgendwann auch unübersichtlich und auch gefährlich. Wir wollen eine gute Aufenthaltsqualität und es ist auch so, dass das Mitbringen von Essen und Getränken untersagt ist, mit der Ausnahme, dass man also eine geöffnete Kunststoffflasche mitnehmen darf mit 0,5 Liter Inhalt. Die muss aber geöffnet sein, damit es nicht als Wurfgeschoss benutzt werden kann.
Inzwischen ist die Gruppenphase der EM ja fast abgeschlossen. Deshalb haben wir uns mal umgehört, welche Erfahrungen die Besucher auf dem Heiligen Geistfeld gemacht haben.
Ja, in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld war echt schon eine richtig gute Stimmung. Es hat auch circa 10 Minuten am Anfang gedauert, um erstmal reinzukommen, durch die Security durchzugehen. Und dann hat sich das, ich glaube mal, bis 10 Minuten vorm Spiel dann auch richtig gut gefüllt.
Und auch was die Sicherheit auf dem Gelände betrifft, war das wirklich 1A organisiert. Also von der Einlasskontrolle bis hin zu den großen Menschenansammlungen vor den Bildschirmen hatte ich wirklich zu keiner Zeit das Gefühl, mich irgendwie nicht sicher zu fühlen. Ich fand das auch klasse, dass alle paar Minuten auf den Bildschirm immer wieder eine Anzeige eingespielt wurde, dass wenn man sich nicht sicher fühlt oder wenn man in irgendeiner Art und Weise belästigt wird, dass das Personal vor Ort jederzeit bereit ist zu helfen und man sich jederzeit an die wenden kann.
Die Stimmung war eigentlich echt gut, ausgelassen. Man hat gar nichts mitbekommen von irgendwelchen aggressiven Fans, Schlägereien oder irgendwelchen rassistischen Gesängen oder sowas, wie ja häufiger vorkommt. Ich habe keine Flaggen gesehen, was mich so ein bisschen gewundert hat teilweise. Die einzigen Flaggen, die man wirklich entdeckt hat, waren von zwei betrunkenen Holländern, die ein bisschen Party machen wollten im Vorhinein. Was mich persönlich ein bisschen geärgert hat, ist, dass man wirklich teilweise sehr, sehr lange für Bier anstehen musste, weil es für insgesamt fast 40.000 Menschen nur 4 kleine Bierstände gab. Ich habe einen Typen getroffen, der hat mehr als eine Halbzeit einfach nur auf sein Bier gewartet. Und das versaut einem dann natürlich so ein bisschen die Freude an dem ganzen Spiel.
Es gab überall irgendwie was zu sehen und zu tun und hat sich auch immer sehr sicher gefühlt. Also ja, macht auf jeden Fall Spaß und ich gehe auf jeden Fall wieder hin.
Uwe Bergmann hat ja davon gesprochen, dass Public Viewing in Hamburg die sicherste Art ist, gemeinsam Fußball zu schauen. Trotzdem gab es zuletzt die ein oder andere negative Nachricht im Hinblick auf Ausschreitungen und Übergriffe. Wir haben mal unseren Hamburg-Experten Yannick Kitzinger gefragt, wie er die Lage in der Hansestadt einschätzt.
Die Fanzone ist sicher, das haben Stadt und Veranstalter immer wieder betont. Ich selbst war bislang dreimal während der EM auf dem Heiligen Geistfeld und ich kann nicht sagen, dass ich mich dabei zu irgendeinem Zeitpunkt unsicher gefühlt habe. Na klar, wenn bis zu 50.000 Menschen aufeinandertreffen, Alkohol trinken, dann kann es zu brenzlichen Situationen kommen, das kennt man aber auch von anderen Großevents. Aber wenn man sich die Bilanzen der Polizei rund um das Public Viewing auf dem Heiligen Geistfeld mal durchliest, dann kam es dort bislang nicht zu nennenswerten Vorfällen. Nach dem Spiel Kroatien gegen Albanien, der ersten Partie im Volksparkstadion, teilten die Behörden zum Beispiel mit, dass die Veranstaltung, Zitat, aus polizeilicher Sicht als insgesamt unauffällig beschrieben werden kann. Einen aufsehenerregenden Vorfall gab es dann aber natürlich doch. Zwar nicht beim Public Viewing, aber wenige hundert Meter weiter auf der Reeperbahn, wo zu dem Zeitpunkt gerade zahlreiche Niederländer vor dem Duell ihrer Elftal feierten. Nämlich stürmte ein mit einem Hammer und einem Molotow-Cocktail bewaffneter Mann aus einem Lokal auf die Straße in Richtung einiger Polizisten und Journalisten. Als die Situation bedrohlich wurde, schossen Beamte den Mann schließlich nieder. Er war den Erkenntnissen zufolge offenbar geistig verwirrt. Sein Angriff hatte laut Polizei nichts mit dem Fußballspiel zu tun, aber der Mann hatte wohl zuvor angekündigt, aufs Heiligen Geistfeld gehen zu wollen. Eine Sprecherin der Polizei erklärte direkt nach dem Vorfall, dass es für ihn aber nahezu unmöglich gewesen wäre, bewaffnet auf die Veranstaltungsfläche zu gelangen. Denn tatsächlich kommt man während der EM nicht so einfach aufs Heiligen Geistfeld. An allen Eingängen gibt es Sicherheitskontrollen, die vergleichbar sind mit den Einlasskontrollen, die man zum Beispiel aus Stadien kennt. In der Spitze sind mehr als 160 Sicherheits- und Ordnungskräfte im Einsatz, zudem zahlreiche Polizisten. Wie bei jeder Großveranstaltung gilt aber natürlich Augen aufhalten. Und dann kann es tatsächlich ein sicheres Sommermärchen werden.
Neben der verbindlichen Organisation einer Fanzone ist ein wesentlicher Kostenfaktor der Host Cities, wie die 10 EM-Standorte genannt werden, das Thema Sicherheit. Weil vorher jedoch nicht klar ist, wie viel und wie oft Polizei zum Einsatz kommt, lässt sich nur schwer im Vorfeld einschätzen, was die jeweiligen Städte das Ganze kostet. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat herausgefunden, dass die UEFA in ihren Verträgen festlegt, dass die Städte das finanzielle Risiko tragen und am Ende somit der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Deshalb ist auch nicht klar, was finanziell hängen bleibt. Fakt ist, die Freie und Hansestadt Hamburg kalkuliert mit bis zu 30 Millionen Euro für die Umsetzung des Turniers. Eine Menge Holz.
Die Polizei ist aber natürlich nicht nur in Hamburg unterwegs, sondern in ganz Deutschland. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird während der EM an den Grenzen stärker kontrolliert. Bei diesen Grenzkontrollen hat die Bundespolizei vor Turnierbeginn bereits 1400 unerlaubte Einreisen festgestellt. 900 Menschen seien zudem vom 7. bis 13. Juni an der Einreise gehindert worden, sagte Bundesministerin Nancy Faeser vor dem Turnier. Um einen Überblick über die aktuelle Sicherheitslage zu bekommen, haben wir bei der Hamburger Polizei angefragt, aber bis zum Redaktionsschluss für diese Folge keine Antwort erhalten. Über den Polizeieinsatz in ganz Deutschland haben wir mit Rainer Wendt von der Polizeigewerkschaft gesprochen. Er hat uns erzählt, dass es gar nicht so einfach einzuschätzen ist, wie viele Polizisten derzeit für die EM im Einsatz sind.
Mehr als 20.000 Einsatzkräfte der Bundespolizei beispielsweise sind an den Grenzen. Das machen sie sehr effektiv. Die ersten Zahlen belegen, dass viele Einreisen verhindert wurden von Personen, die entweder gar keinen Aufenthaltsstatus haben oder die aber auch nichts Gutes im Schilde führen, wie mitgebrachte Gegenstände gezeigt haben. Denen wird dann die Einreise verweigert, weil sie nämlich ganz offensichtlich hier auf Krawall aus sind und Straftaten begehen wollen. Die dürfen dann nicht nach Deutschland rein. Aber auch andere sogenannte Beifangtatbestände erleben wir dort, denn Personen werden festgenommen, weil gegen sie ein Haftbefehl vorliegt oder aus anderen Gründen. Das heißt, die Grenzkontrollen sind sehr effektiv.
Das letzte Fußball-Großereignis in Deutschland fand 2006 statt. Wir haben Rainer Wendt gefragt, was sich seitdem denn verändert hat.
Es hat sich auch und gerade im Vergleich zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 schon eine Menge verändert. Die Sicherheitslage ist eine völlig andere geworden. Die Wanderungsbewegungen in Europa, in der ganzen Welt haben Einfluss auf die Sicherheitslage. Aber nicht nur das, das Terrorgeschehen ist ein völlig anderes geworden. Insbesondere die Aufforderung des sogenannten Islamischen Staates seinerseits hier an einzelne Personen Terrorakte zu verüben, einfach sich ein Messer in die Hand zu nehmen und loszuziehen und Menschen umzubringen, das ist schon eine Herausforderung für alle. Aber auch der internationale Terrorismus hat sich verändert. Cyberkriminalität, das heißt die Möglichkeit, durch Cyberattacken ganze Sicherheitssysteme lahmzulegen und die Kommunikation von Polizei und Sicherheitsbehörden zu stören. Die gesamte Sicherheitslage in Europa hat sich verändert, nicht zuletzt auch durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Das heißt, die Polizei steht heute vor gewaltigen Herausforderungen, sowohl in Bezug auf Cyberkriminalität, aber auch in Bezug auf die tägliche Sicherheitslage in Deutschland. Und das ist schon eine ganz andere Nummer. Und deshalb war es richtig und erforderlich, dass beispielsweise Urlaub gestrichen wurde in der Polizei, dienstfrei eigentlich eher die Ausnahme als die Regel geworden ist für die Zeit der Europameisterschaft. Die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland nehmen diese Aufgabe sehr ernst. Und deshalb gibt es hier auch kein Gemecker, sondern ein gemeinsames Bewusstsein, dass diese Aufgabe zu lösen ist. Und bis jetzt kann man sagen, hat Polizei auch, wie ich finde, hervorragend ihre Aufgabe erledigt.
Polizisten und Polizistinnen dürfen in den Wochen der EM keinen Urlaub nehmen, denn es wartet viel Arbeit auf sie. Nancy Faeser sagte vor der EM, für die Bundespolizei sei dieses Fußballturnier der größte Einsatz ihrer Geschichte. Jeden Tag seien allein 22.000 Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei im Einsatz. Rainer Wendt hat uns außerdem Einblicke in die Polizeiarbeit gegeben. Wie wurde sich auf die Europameisterschaft vorbereitet?
Die Polizei in Deutschland hat sich auf diesen Einsatz, auf diese Europameisterschaft sehr gut vorbereitet. Zur Koordination des Einsatzes wurde in Neuss in Nordrhein-Westfalen das internationale Police Cooperation Center eingerichtet. Und da fließen alle Informationen zusammen und werden zentral gesteuert. Das ist ein Novum, das hat die Polizei zum ersten Mal so gemacht. Und es hat sich schon jetzt bewährt, denn in allen Bundesländern werden die Maßnahmen miteinander abgestimmt. Das ist vor allen Dingen auch wichtig, um Fanbewegungen zu kontrollieren und auch zu beobachten. Und dabei ist dann auch die Zusammenarbeit mit Polizeibehörden aus den teilnehmenden Mitgliedsländern hervorzuheben. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, in Europa als Polizei zusammenzuarbeiten. Das bewährt sich in solchen Momenten. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass die Polizei vor Ort mit vielen Einsatzkräften vertreten ist. Da, wo die Fanmeilen sind, wo die Stadien sind, wo Fans in Gruppen auch durch die Straßen ziehen, da muss Polizei präsent sein mit starken Kräften, Anreise und Abreise von Fangruppen beobachten und im öffentlichen Raum für Ordnung sorgen. Ich finde, bislang hat sie das sehr, sehr gut gemacht. Natürlich gibt es auch viele Maßnahmen, die nicht sichtbar stattfinden. Polizei ist selbstverständlich im Internet präsent und betreibt viel Aufklärung dort, nicht nur Polizei, sondern auch unsere Nachrichtendienste. Insgesamt geht es darum, mit einer gehörigen Präsenz an Polizei, mit Sichtbarkeit auch ein Sicherheitsgefühl zu schaffen und dafür zu sorgen, dass internationale Gäste sich hier wohlfühlen können und nicht nur das Gefühl haben, sondern auch objektiv eine sichere und fröhliche Europameisterschaft erleben.
Und gab es bereits Situationen, in denen die Polizei eingreifen musste? Auch dazu hat Rainer Wendt mehr erzählt.
Also die alle aufzuzählen würde den Rahmen hier ganz sicherlich sprengen. Die Polizei muss täglich bei Situationen eingreifen. Glücklicherweise sind es in der Regel harmlose Situationen. Wenn Menschen in eine schwierige Situation geraten, weil sie vielleicht zu viel Alkohol getrunken haben, weil Fangruppen aneinander geraten, das hat es ja auch schon mal gegeben, dann muss Polizei die Gemüter beruhigen und dazwischen gehen. Oder wenn einzelne Störer da sind, die dann vielleicht auch mal für eine Zeit lang, um auszunüchtern oder so, aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Das ist sozusagen das tägliche Geschäft, auch bei solchen Großereignissen. Deshalb ist die gesamte polizeiliche Palette dabei erforderlich. Und das passiert auch ziemlich, wie ich finde, ziemlich zurückhaltend, aber auch genauso effektiv.
Ein neu eingerichtetes Cooperation Center in Neuss. Das finde ich schon beachtlich und ich finde es sehr gut, dass wir einen kleinen Einblick in die Polizeiarbeit bekommen haben. Wir sehen, wie wichtig zum Beispiel Kontrollen an den Landesgrenzen sind, eine Schlägerei in Gelsenkirchen zwischen serbischen und englischen Fans und eben der Vorfall vor dem ersten Spiel der Niederlande auf der Reeperbahn. Auch wenn nicht immer transparent zu erkennen ist, wie die Polizei arbeitet, sehe ich bei dieser EM, dass es läuft. So viele Ausschreitungen habe ich nicht mitbekommen. Es ist auf jeden Fall ein Riesenaufwand und der kostet. Auf der anderen Seite kommen Fans aus ganz Europa zu uns. Die bringen ja auch ordentlich Geld mit. Sascha, was bleibt da hängen?
Inzwischen wissen wir durch unterschiedlichste Recherchen und auch die Auswertung der WM 2006, dass durch diese Heim-EM weder die Konjunktur anspringt, noch die Städte, in denen die Spiele stattfinden, in finanzieller Hinsicht besonders profitieren werden. Das aber ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend, wie Vizekanzler Robert Habeck erklärt.
Aber vielleicht ist das Wirtschaftliche gar nicht das Zentrale an der Stelle, sondern das Land ist ja durch 5 Jahre Krise gegangen. Erst Corona, dann wurde die Bundestagswahl durchgeführt und im Übergang von Corona zur Normalisierung knallte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine voll rein mit dem dann Fehlen von Gas, den hohen Energiepreisen, die hohen Energiepreise zu hoher Inflation geführt. Hohe Inflation heißt ja wörtlich, dass die Menschen weniger Geld haben. Dann kamen höhere Zinsen, um Inflation wieder runterzubringen. Dadurch sind viele Investitionen zurückgehalten worden oder gestundet worden. Das sind alles die letzten 5 Jahre gewesen in Summe. Und man spürt das, finde ich, jetzt gerade im Moment so ein bisschen, dass nach diesen erschöpfenden Jahren eine Sehnsucht nach Aufbruch und Hoffnung wieder sich greift. Und Sport war immer ein Stück weit Spiegel von Gesellschaft. Spiegel von Gesellschaft heißt aber auch, dass was zurückgespiegelt. Also wenn das Land, die Debatten in Deutschland, die das Aufeinander schauen, dadurch irgendwie ein bisschen solidarischer macht. Also ein bisschen, was ist eigentlich Fußball, das Geheimnis von einer guten Mannschaft? Natürlich müssen die technisch super sein und so, aber am Ende müssen alle füreinander laufen, grätschen und kämpfen. Und das macht auch Spaß zu sehen. Ja, da einer hechelt, einer hat einen Wadenkrampf, der nächste läuft und macht das. Und wenn die nicht eingewechselten Spieler den anderen, wenn die abschlagen, wenn denen die Wasserflasche reichen, also wenn man sieht, dass auch diejenigen, die gerade nicht kämpfen, grätschen und rennen, trotzdem Teil der Mannschaft sind, das ist doch sozusagen das Erfolgsgeheimnis. Also the spirit, die Haltung, die innere Haltung. Und wenn wir das sehen, wenn das auf dem Platz gut funktioniert, dann können wir es vielleicht auch im Land ein Stück weit nachleben.
Laufen, grätschen und kämpfen. Ein funktionierendes Team, vom Platz ins Land. Der Fußball als Vorbild, das finde ich ganz spannend. Sascha, was glaubst du denn? Profitiert der Tourismus von dieser EM? Was hast du mitgenommen aus den Gesprächen?
In Bezug auf den Tourismus hat Andreas Tetzen zwar gesagt, dass er sich positive Effekte erhofft, aber ja auch betont, Schleswig-Holstein ist ein beliebtes Urlaubsland. Es braucht also keine EM, um mehr Besucher an die Küsten der Nord- und Ostsee zu locken. Im Bereich des Tagestourismus aber wird es möglicherweise so sein, dass auch der Norden davon profitiert. Was ich mitnehme, und das ist vielleicht tatsächlich mehr wert als ein finanzieller Gewinn: diese Europameisterschaft kann wie die WM 2006 ein Imagegewinn für Deutschland sein, der gerade in den politisch schwierigen Zeiten große Bedeutung hat. Überdies kann die Heim-EM, und damit haben wir uns ja in einigen bisherigen Folgen auch schon beschäftigt, angesichts von vielen Sorgen, Ängsten und Nöten, die wir Deutschen uns machen, als Kitt für die Gesellschaft dienen. Zumindest das würde ich mir wünschen. Dazu aber wird es nötig sein, dass wir sportlich möglichst weit kommen. Denn es ist doch dieses gemeinsame Mitfiebern, die Freude, das Diskutieren, sei es auf dem Fanfest, in der Kneipe oder beim Grillen mit der Familie, mit Freunden oder den Nachbarn, das uns näher zusammenrücken lässt. In einer Zeit, in der viel von Spaltung die Rede ist, halte ich das für eine besondere Chance.
In der nächsten Folge ziehen wir ein Fazit und schauen, ob wir unser Ziel erreicht haben. Wir haben uns auf die Suche nach Kriterien gemacht, die eintreffen müssen, damit es ein Sommermärchen 2.0 geben kann. Außerdem haben wir unsere Zelte in Malente abgebaut. Zum Abschluss waren wir bei einer Gala, 50 Jahre Geist von Malente. Da haben wir unter anderem mit Felix Magath gesprochen. Der wurde 1980 Europameister.
Also, wie immer freue ich mich natürlich darauf. Hau rein, Tillmann.
Gute Nacht, Sascha.
Schlaf gut.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Ein besonderer Dank geht an unsere Kollegen Martin Schulte und Yannick Schappert für die redaktionelle Mitarbeit. Redaktion: Sascha Bodo Sievers, Tillmann Wrede, Philipp Nicolai und Kevin Dittmann. Sprecherin und Schnitt: Kirsten Stünkel. Sounddesign: Marietta Osterloh. Social Media: Lukas Benker, Inge Kausch und Livecenter SAZ. Cover: Tinette Kehler. Und ein Danke geht außerdem an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark in Malente sowie unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund.